SWR 2 zur Person.
Heute mit der Lautenistin und Ensembleleiterin Christina Pluha. Ich grüße Sie.
Hallo, ich freue mich sehr.
Und mein Name ist Doris Bleich. Frau Pluha, Ihr Ensemble L'Arpeggiata wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Feiern Sie das?
Auf jeden Fall, ja. Wir wollten unser 15-jähriges Jubiläum auch feiern. Da passierte aber leider etwas sehr Trauriges. Wir hatten ein Festival in Paris geplant am 14. und 15. November 2015. Und am 13. November gab es die Anschläge im Bataclan in Paris. Ja. Und da war statt einer schönen Feier für unser 15-jähriges Bestehen eigentlich nur Trauer da. Ich hoffe sehr, dass ich einen schönen 20. Geburtstag feiern kann.
Wie könnte der aussehen?
Wir werden auf jeden Fall ein Festkonzert machen in Paris, das ist schon geplant. Das wird im November stattfinden. Und es wird ein Buch herauskommen über uns, über unsere 20-jährige Arbeit der letzten Jahre. Und darauf freue ich mich auch schon sehr.
Wir werden in der Sendung viel Gelegenheit haben, über Ihre Arbeit in den letzten 20 Jahren zu reden. Mhm. Sie haben das Ensemble im Jahr 2000 gegründet. Welche Qualitäten braucht man denn als Ensembleleiterin?
Das habe ich selber eigentlich learning by doing erfahren, denn es war mir erstmal ein großes Bedürfnis, selber kreativ zu sein, die Programme zu gestalten, Forschung zu machen, Musik nach meinen Vorstellungen zu machen und vor allem mir natürlich auch meine Sänger und Musiker zusammenzustellen. Ja, das war der Ausgangspunkt, sagen wir mal so. Und ich hatte ganz viele Projekte im Kopf, die ich gerne realisieren wollte und die Ideen im Kopf. Aber was das dann genau heißt, ein Ensemble selber zu leiten, das lernt man eigentlich wirklich erst, wenn man das machen muss. Und dazu muss man sagen, es ist ein extrem komplexer Job, ja, auf den man als Musikerin nicht wirklich vorbereitet ist, was da alles dazugehört.
Da spielen auch Kulturmanagement und genau, Quellenstudien ja. Und sowas alles mit rein wahrscheinlich.
Naja, das Quellenstudium, das ist nicht das Problem, das war Teil meiner Ausbildung und immer Teil meiner künstlerischen Arbeit. Aber der ganze Aspekt Management und Organisation ist etwas, was in der alten Musik bzw. in der freien Szene einfach auch noch dazu gehört. Jedes staatliche Orchester hat einen Geschäftsführer und einen Orchesterwart und einen Orchestermanager und so weiter. Und als Ensembleleiterin in der alten Musik müssen Sie das alles selber machen.
Und das ist Noten rumschicken und dafür sorgen, dass genug Stühle auf der Bühne stehen, sowas.
So ungefähr. Also sagen wir mal so, unser Ensemble besteht aus sehr internationalen Musikern, die in Europa verstreut wohnen, also in verschiedenen Ländern. Und für jedes Konzert und jede Produktion müssen die erstmal eingeflogen werden. Ja, damit fängt es an. Also meine Arbeit besteht auch darin, die Konzerte zu vertreiben, mit den Veranstaltern auszuhandeln, Verträge abzuschließen. Und dann die ganze Organisationsarbeit, die Musiker halt immer zu organisieren, dass die eingeflogen werden und dass es eine Probenmöglichkeit für uns gibt. Also wir sind ein freies Ensemble, wir haben kein Orchesterhaus. Das heißt, wir proben immer vor Ort und müssen das immer so organisieren, dass das am Konzerthaus dann stattfindet. Und das ist die eigentlich schwierige Arbeit, sagen wir mal so.
Und dass dann auch alle Zeit haben, oder? Wie lange planen Sie Ihre Projekte im Voraus?
Die großen Konzertsäle planen so circa 2 bis 3 Jahre im Voraus. Die alten Musikfestivals, die planen etwas kurzfristiger, also circa 1,5 Jahre bis 1 Jahr im Voraus. Das kommt auch immer ein bisschen auf die Länder drauf an. Und natürlich müssen die Ensemblemitglieder dann auch frei sein. Mit etwas mehr Vorlauf ist das einfacher, mit etwas kürzerem Vorlauf ist das dann manchmal etwas komplizierter, weil das alles freischaffende Musiker sind, die auch andere Verpflichtungen haben. Also das ist tatsächlich auch nochmal eine Disponibilitätsfrage, vor allem was die Sänger betrifft für gewisse Programme, das auch nicht sehr einfach ist. Ja, und das gehört alles zum Job dazu. Also ich kann eigentlich sagen, dass ich, seit ich mein eigenes Ensemble habe, 4 Jobs auf einmal mache. Das heißt, der erste Job ist natürlich, dass ich selber spiele und reise. Das ist eigentlich schon ein Vollzeitjob. Der zweite Job, der vielleicht am wichtigsten ist, ist, dass ich die ganze künstlerische Arbeit mache, mir die Programme ausdenke, kreativ bin und Forschungsarbeit betreibe und Arrangement schreibe, also alles, was zur künstlerischen Vorbereitungsarbeit für unsere Programme dazu gehört. Und dann eben der dritte Job ist das Management, der Konzertverkauf, und der vierte Job ist die Organisation. Also es ist eigentlich extrem zeitaufwendig, das Ganze, aber auch sehr, sehr schön.
Ein zusätzlicher Tag in der Woche oder vielleicht sogar 2 wären super manchmal, oder?
Ja, wenn man sich klonen könnte, wäre es ein bisschen einfacher.
Für manche Dinge jedenfalls.
Das stimmt. Also,
jetzt hören wir Sie zu Beginn mit einer Tarantella, La Carpinese. mit dem Ensemble L'Arpeggiata und dem Sänger Marco Beasley. Marco Beasley und das Ensemble L'Arpeggiata unter Leitung von Christina Pluha, die heute Gast ist in SWR 2 zur Person. Frau Pluha, wie entsteht denn Drive in der Musik?
Das ist eine komplexe Frage, das kann man nicht ganz einfach erklären. Meine Philosophie und auch der Name deutet darauf hin, dass ich als Lautenistin und Continuospielerin die Musik vom Bass aus erstmal erfahre. Ja. Und der Drive kommt eigentlich von der Bassgruppe aus, von dem Basso Continuo, von der Rhythmik auch, die das ausstrahlt. Und da können dann die Sänger und die Soloinstrumente auf diesen Drive sozusagen drauf sitzen. Ja. Aber ich glaube, es gehört auch sehr viel persönlicher Drive dazu, damit der auch in der Musik drüber kommt. Das heißt nicht automatisch, dass wenn man Basso Continuo spielt, dass das automatisch sozusagen stattfindet. Ja. Da muss man eine klare Vorstellung haben, wie das rhythmisch gestaltet werden kann und wo man sozusagen dem Sänger eine Basis geben muss, damit er frei sein kann und wann man dem Sänger folgen muss. Ja, das ist auch sehr differenziert, das kann man auch nicht wirklich ganz verallgemeinern.
Was hat das mit Spannung und Entspannung zu tun und mit Phrasierung von großen Bögen?
Auf Spannung und Entspannung basiert eigentlich die ganze Barockmusik, kann man sagen. Ja. Das ist erstmal harmonisch bedingt. In der Barockmusik gab es gute und schlechte Noten. Ja. Schlechte Noten sind sozusagen die Dissonanzen, aber es sind jene Noten, die auch sehr viel Spannung hervorrufen und die dann immer aufgelöst werden. Also das ist eigentlich das Grundprinzip der Musik, die wir machen, muss man sagen.
Lassen Sie uns über Ihren Werdegang sprechen. Sie stammen aus Österreich ursprünglich. Und werden wahrscheinlich oft gefragt, ob Sie mit der Schauspielerin Erika Pluha irgendwas zu tun haben.
Ja, diese Frage kenne ich seit meiner Volksschule. Und die Antwort darauf ist immer, meine Mutter heißt auch Erika Pluha. Ist aber nicht die, die Sie meinen. Es gibt tatsächlich zwei Erika Pluhas in Österreich. Die eine ist die bekannte Schauspielerin, die andere ist meine Mutter. Mein Großvater hat das mal erforscht. Wir sind weitläufigst irgendwie verwandt, haben irgendwelche Vorfahren gemeinsam in Böhmen. Wir haben uns schon öfters getroffen, also wir kennen uns auch. Aber wir sind nicht wirklich direkt verwandt.
Und Ihre Mutter Erika Pluha hat Sie gefördert in Ihrer Musizierlust?
Ich hatte großes Glück, dass meine Eltern mich da sehr, sehr freigelassen haben und auch sehr gefördert haben, das zu entwickeln, was mir im Herzen lag. Das war bei mir schon relativ früh klar. Ich bin bereits neben dem Gymnasium mit 15 Jahren dann auf die Musikhochschule gekommen und habe angefangen, Konzertgitarre zu studieren. Schule und Studium lief da schon parallel. Nein, in Graz, in meiner Heimatstadt Graz, ja genau, ich komme aus Graz. Ja, und dann nach dem Abitur hatte ich das Gefühl, dass ich schon so viel Repertoire gespielt hatte auf diesem Instrument und hatte das ganz große Bedürfnis, noch was Neues für mich zu entdecken. Und dann hatte ich Glück, dass ein Studienkollege, ein anderer Gitarrist, mich auf einen Sommerkurs nach Italien mitnahm. Das war im August 1984. Und ich hatte noch nie Laute gespielt, hat mich einfach so mitgenommen und ich hatte da die Laute entdeckt. Und der Lautenlehrer dieses Kurses, Toyohiko Sato, unterrichtete in Den Haag am Konservatorium und hat zu mir dann nach dem Kurs gesagt, also wenn du möchtest, kannst du ab September bei mir studieren. Wow. Und das tat ich dann auch, sehr zum Schrecken meiner Eltern natürlich, weil ich innerhalb von 2 Wochen von Österreich nach Holland ausgewandert bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich die beste und schönste Entscheidung meines Lebens. Das war auch ganz, ganz klar für mich, dass das der richtige Weg war. Und wie das dann klar war, war das so eine Art Sonnenstrahl. Ja, der Himmel öffnete sich einfach. Es war so klar, dass das mein Weg war. Und das ist auch ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ja.
Und neben der Laute haben Sie dann noch verschiedene andere Zupfinstrumente gelernt oder für sich erschlossen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich habe dann 3 Jahre in Den Haag gewohnt, in Holland. Dann bin ich nach Basel und habe dort noch weiter studiert an der Schola Cantorum. Und zur Lautenfamilie gehört das Studium von vielen verschiedenen Zupfinstrumenten, also Renaissance-Laute, Barock-Laute, Theorbe, Erzlaute, Barock-Gitarre, Renaissance-Gitarre, das gehört alles sozusagen zu dem Studium dazu. Ich habe dann auch noch ein weiteres Instrument für mich entdeckt, das ist nämlich die Barockharfe. Das war auch ein Schlüsselerlebnis für mich, wie ich dieses Instrument entdeckt habe. Dazu muss man sagen, dass die Barockharfe Anfang der 90er Jahre, wie ich das angefangen habe zu studieren, dann auch noch relativ unbekannt war. Also es ist eines der Instrumente, die in die alte Musikbewegung relativ spät gekommen ist. Ja.
Inzwischen gibt es ein paar.
Ja, inzwischen gibt es viele.
Allem,
ja.
Sie waren eine der
aber
Ersten.
Ja, ich war nicht die Erste, denn ich hatte 2 großartige Lehrerinnen schon, aber die Generation meiner Lehrerin war die erste, ja. Also ich hatte das Glück, dann an der Schola Cantorum bei Heidrun Rosenzweig direkt Unterricht zu bekommen, weil ich ja vor Ort war. Und sie zusammen mit ihrer Kollegin Mara Galassi, bei der ich dann auch studiert habe in Mailand, die waren gut befreundet und hatten sich zusammengetan und erstmal die ganzen originalen Harfen nachbauen lassen, die es in den Museen gab. Weil es gab damals noch, wie sie angefangen hatten, noch keinen Nachbau, keinen Harfenbauer, der diese historischen Instrumente baute. Und vor allem meine erste Lehrerin Heidrun Rosenzweig, die hatte sich also wirklich alles, was man in den Museen fand, selber finanziert und Hafenbauer stimuliert, diese Instrumente nachzubauen. Und wenn man sich das heute vorstellt, ist eine großartige Arbeit, die damals geleistet wurde. Ja. Aber das kam relativ spät, weil die anderen Instrumente, also die Laute, da haben sich Instrumentalisten seit den 60er Jahren intensiv damit beschäftigt. Ich hatte in Basel zum Beispiel 2 Lehrer, Eugen Dombois, der zu der ersten Generation gehörte, und dann natürlich Hopkins und Smith. Und diese Bewegung war schon länger gefestigt und da gab es diese ganze Forschungsarbeit schon durch diese 2 Generationen vor mir, die sich da intensiv damit beschäftigt hatten.
Aber es ist vielleicht doch auch spannend, gerade noch in so ein ganz frisches Feld einzusteigen. Dann hat man auch vielleicht noch mehr Freiheit sogar, Dinge zu entdecken, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist das, was mich am meisten angezogen hat bei dieser Musik. Abgesehen natürlich von der Schönheit der Musik, ne, die einfach von selbst sprechend ist, finde ich. Natürlich die Schönheit auch der Klangfarben der Instrumente, aber vor allem auch diese künstlerische Freiheit, ja, die so viel Kreativität auch erfordert von einem. Natürlich auch gepaart mit Forschungsarbeit, ja, weil man sehr viel noch entdecken muss und sehr viel forschen muss. Aber diese Freiheit, Wege zu gehen, die vor einem noch nicht gegangen wurden, das ist natürlich extrem spannend und extrem stimulierend. Und das mache ich jetzt also seit 1984 sozusagen ununterbrochen. Und es gibt immer noch was zu lernen und zu entdecken. Und man kann immer noch dem Publikum neue Welten erschließen durch Stücke, die vorher noch nie aufgeführt wurden. Und das ist großartig.
Wir hören Sie jetzt in einer älteren Aufnahme aus den 90er Jahren an der Tripelharfe, und zwar mit dem Concerto Suave, das Jean-Marc M. geleitet hat oder immer noch leitet, das Ensemble gibt es noch, mit einer Marienmotette von Barbara Strozzi, deren 400. Geburtstag wir gerade gefeiert haben. Die Sopranistin ist Maria Christina Kia. Maria Christina Kier war die Sopranistin in der Marienmotette Salve Regina von Barbara Strozzi. Und sie wurde begleitet vom Concerto Suave, Leitung Jean-Marc M. Und an der Tripelharfe hat Christina Pluhar mitgespielt. Sie hatten damals noch kein eigenes Ensemble, aber Kurz darauf dann, im Jahr 2000, haben Sie Ihr eigenes Ensemble gegründet, L'Arpeggiata. Was war der Urknall von L'Arpeggiata?
Ich war 1992 mit meinem Studium in Basel fertig und bin dann von Basel nach Paris gezogen, weil ich bereits während des Studiums viel Kontakt hatte schon mit Frankreich und den französischen Ensembles. Und ich hatte tatsächlich in den 90er Jahren mit sehr vielen verschiedenen Ensembles dort gearbeitet, unter anderem mit Maria-Christina Kier, die auch eine Studienkollegin von mir in Basel war, oder Ensembles wie La Fenice und andere Ensembles dieser Zeit, vielen Barockorchestern auch. Ich habe auch sehr viel Oper gespielt. Ich war mit Dirigenten wie Ivor Bolton sehr viel, habe sehr viel gearbeitet, oder René Jacobs auch. Ich habe mehrere Jahre erstmal eigene Erfahrungen gesammelt als Ensemblespielerin, als Continuospielerin in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Und nach einigen Jahren war es mir einfach ein großes Bedürfnis, mein eigenes Ensemble zu gründen, ja. Ich hatte auch diese Idee im Hinterkopf vor Gründung meines eigenen Ensembles, dass ich eben mehr auf Improvisation Wert legen möchte, als ich das beobachten konnte zu der damaligen Zeit. Wir alle hatten in der Ausbildung Improvisation gelernt und das war sozusagen nichts Fremdes, aber es war nicht sehr gängig, dass das wirklich in die Konzertpraxis mit einfloss, ja. Und das war einer der Aspekte. Der andere Aspekt war dann, dass meine große Liebe natürlich der Musik des 17. Jahrhunderts, der italienischen Musik des 17. Jahrhunderts vor allem, gehört. Und dass ich da Zusammenhänge spürte, wie zum Beispiel der Zusammenhang zwischen traditioneller italienischer Musik und der barocken Musik, den barocken Instrumenten. Und dass ich auch das erarbeiten wollte. Ja, also damit meine ich zum Beispiel, dass die dritte CD, die wir eingespielt haben, 2002, war die Tarantella-CD. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass Instrumente wie zum Beispiel die Chitarra Battente, ja, das ist eine Art Barockgitarre mit Metallsaiten, dass man die einerseits in den Museen findet, reich verziert als höfisches Instrument, aber dass genau das identische gleiche Instrument heute noch in Italien gespielt wird. Ja. Und das gilt auch für andere Instrumente, also erstmal in Italien auch, also die Colaccione zum Beispiel ist der gleiche Fall.
Das ist ein Instrument. Ein schnarrenderes Instrument ist das, oder?
Ja, das ist so eine Langhalslaute, kann man sagen, mit nur drei Saiten. Ein bisschen ähnlich dem türkischen Saz, ja. Diese Instrumente sind alle unter sich etwas verwandt, natürlich. Und man findet viele verschiedene Formen in vielen Kulturen. Und genau dieser Aspekt hat mich extrem interessiert, wie das alles zusammenhängt. Und ja, das fand ich sehr spannend. Und auch diesen Aspekt wollte ich in meine Arbeit einfließen lassen.
Dafür haben Sie ein eigenes Ensemble gebraucht.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist auch ein Markenzeichen Ihres Ensembles, oder?
Richtig,
dass die Bassgruppe stark besetzt ist. Also es sind einfach auch viele Musiker dabei, die einen starken Bassgrund spielen. Und dass die mit einer großen Freude sehr individuell gestalten, oder?
Ja, ja, ganz richtig. Das war eigentlich die Grundidee. Also erstmal, dass der Basso Continuo sehr reichhaltig ist, ja. Ich glaube, eine der Neuerungen, die dann mit der Gründung meines Ensembles kam, war einerseits die Improvisation in der alten Musik, aber andererseits natürlich auch die Klangfarben, ja. Da war ich natürlich prädestiniert, weil ich selber viel verschiedene Zupfinstrumente spiele. Aber ich habe mir natürlich dann auch Musiker dazu geholt, die dann nochmals reichhaltiger diese Klangfarben gestalten. Und zu dem damaligen Zeitpunkt experimentierte man schon damit, aber man ging also vielleicht nicht so weit, wie wir dann gegangen sind in der Kombination von so verschiedenen Klangfarben, die man aus dem 17. Jahrhundert kennt. Also das Zusammenspiel von Barockharfe, also der Trippelharfe, die ja schon allein extrem reich ist, Theorbe, Erzlaute, Gitarra Battente, Barockgitarre, aber natürlich auch Instrumenten wie Cembalo und Salterio, ne, die Metallinstrumente dann haben, oder Colaccione, also alles, was man sozusagen als Beschreibung im 17. Jahrhundert hatte, haben wir versucht, in die Klangfarben reinzuholen. Ja.
Über die Instrumente reden wir nachher gleich noch, denn da gibt es zum Teil eine große Begriffsverwirrung. Jetzt hören wir sie erstmal nochmal mit einer Aufnahme der Marienvesper von Claudio Monteverdi, das Dixit Dominus.
Yeah.
Christina Pluha war die Leiterin beim Ensemble L'Arpeggiata und wir hörten sie mit dem Dixit Dominus aus der Marienvesper von Claudio Monteverdi. Sie selber leiten das Ensemble von der Theorbe aus. Und ich glaube, bei den barocken Zupfinstrumenten, speziell auch bei den Bassinstrumenten, gibt es zum Teil eine große Namensverwirrung. Theorbe, Chitarrone, Basslaute. Jetzt haben wir die Gelegenheit, mal in diese verschiedenen Begriffe ein bisschen Klarheit reinzubringen, denn Christina Pluha ist heute Gast in SWR 2 zur Person. Frau Pluha, diese ganzen Instrumente sind Bassversionen von der Laute oder wie kann man sich das vorstellen?
Also für die, die das noch nicht gesehen oder gehört haben, eine Theorbe ist eine riesige Laute.
2 Meter groß.
Oder so. Ja, genau. Also das Griffbrett natürlich nicht so, weil sonst kann man das nicht spielen, wenn das so lang ist. Das Griffbrett hat eine normale Länge, ist auch etwas größer als eine kleine Laute. Aber es wurde mit Umbruch des großen Umbruchs der Musikgeschichte um 1600, wurde aus der Renaissance-Laute ein großes Bassinstrument, ja, das dazu prädestiniert war, Sänger zu begleiten. Und dazu musste man Bassnoten anfügen und diese Bassnoten sind fast 2 Meter lang. Ja.
Also die Saiten.
Die Saiten, ja.
Platz zu schwingen.
Genau. Also das ist ein Bassinstrument, kann man sagen, die Theorbe. Also das tiefe G ist die letzte Note des Kontrabasses, ja. Aber man kann natürlich auch Melodien spielen, man kann Akkorde spielen. Die Namen sind etwas verwirrend, weil man findet diese Basslaute. Auf Deutsch heißt es eigentlich eine Langhalslaute. Ja. Das beschreibt es eigentlich auch sehr schön mit diesem langen Hals. Und Theorbe und Chitarrone ist das Gleiche. Ja. Das sind nur 2 verschiedene Terminologien, auch in Italien. Also das Wort kommt von liuto adiurbato. Das heißt einfach, an die Laute wurde ein langer Hals angefügt. Ja. Und davon kommt das Wort Theorba auf Italienisch oder Theorbe auf Deutsch dann. Ne? Und Chitarrone ist ein anderes Wort, aber es ist das gleiche Instrument. Dann gibt es natürlich noch die Erzlauten, die sind etwas anders gestimmt und in der Regel etwas kleiner auch. Mhm. Aber das sind auch Lauten, die einen langen Hals haben, auch wenn er nicht so ganz so lang ist wie bei der Chitarrone.
Wenn Sie mit der Theorbe das Ensemble leiten, dann sieht man Sie vom Publikum aus meistens mit dem Rücken. Sie sitzen dem Publikum zugewandt mit dem Rücken und haben den Blick auf die Musiker. Die Hände sind belegt durch Zupfen und Greifen. Wie kommunizieren Sie?
Also ich sitze nicht immer mit dem Rücken zum Publikum. Oft sitze ich auf der Seite. Ja. Also wenn Sie Konzerte von Jordi Savall gesehen haben zum Beispiel, der macht das ja auch, dass er, wenn er mitspielt, auf der Seite sitzt. Ja. Das mache ich auch sehr oft. Wenn die Besetzung schon etwas größer ist, ich aber lieber mitspielen möchte, dann tatsächlich, dann mache ich das so wie ein Maestro di Cembalo. Ja, das war ja üblich, dass vom Cembalo ein Orchester ausgeleitet wurde. Nur mache ich das mit meinem Instrument, ja, mit der Theorbe. Und das ist etwas ungewohnt fürs Publikum natürlich, weil dafür gibt's auch keinen Begriff. Also die Maestra di Theorba, die habe ich selber erfunden sozusagen. Wenn das dann noch größer besetzt ist, dann spiele ich das Instrument selber nicht mit, sondern dirigiere wirklich mit den Händen, weil dann braucht man die Hände zum Zusammenhalten.
Ja,
genau, zum Zusammenhalten, genau.
Und passiert sonst viel mit Blickkontakt oder durch Atmen?
Extrem viel mit Blickkontakt, ja. Der Vorteil ist natürlich, dass ich die Musiker teilweise jetzt auch 20 Jahre kenne. Ja. Also ich bin jemand, der sehr loyal seinen Musikern gegenüber ist und ich bin auch der Meinung, dass Qualität ganz viel damit zu tun hat, dass man wirklich jahrelang zusammenarbeitet, ja, und sich wirklich sehr gut kennt und gemeinsam Fortschritte macht. Ich bin kein Freund von den sogenannten Telefonorchestern, die sich nur für ein Projekt treffen, ja. Also ich kenne teilweise, meine Musiker waren Studienkollegen von mir auch, ja. Also wir kennen uns wirklich fast unser ganzes Musikerleben lang und haben eine eigene Musikkultur auch irgendwie zusammen entwickelt, ja. Und das ist mir ganz wichtig. Dann gibt's natürlich auch immer wieder Gäste, ja, die man noch kurzfristig trifft, das gibt's auch, und die auch sehr viel Input bringen und uns viel Freude bereiten, so, also projektweise, das gibt's schon auch, aber so die Stammmusiker, das sind wirklich Leute, die ich wirklich sehr gut kenne, und wo die Kommunikation dann einfach, ja, da brauche ich nicht zu dirigieren, ja. Also da ist das Mitspielen selbstverständlich, ja, wenn sie Teil des Klanges sind. Also so wie in einem Jazzensemble auch, ja. Da braucht auch nicht unbedingt ein Dirigent vorne zu stehen.
Sagen Sie viel bei der Probenarbeit oder geht das ohne Worte primär?
Naja, ganz ohne Worte geht das nicht. Nein. Also Ich bin zwar ein sehr großer Freund von nonverbaler Kommunikation beim Musikmachen, weil das ist eigentlich das Schöne der Musik, aber ganz ohne Worte geht das natürlich nicht. Man muss schon die Sachen besprechen. Es ist nicht so, dass die Musiker mir zuhören und sich aufschreiben, was ich möchte. Ja, es ist ein ständiger Austausch, sowohl verbal als auch im Spiel, und das ist das, was mich sehr interessiert.
Das führt vielleicht zu einem der Erkennungsmerkmale von L'Arpeggiata, nämlich, dass die barocken Stücke immer auch was Rockiges haben, oder? Das eigentlich alle ihre Aufnahmen und auch ihre Konzerte auszeichnet. Eben mit dieser reichen Instrumentierung, aber auch mit diesem Feuer, das sie in die Musik oder aus der Musik herausholen. Mhm. Das gefällt ganz vielen Leuten, weil die Musik dadurch so einen großen Schwung und eine Lebendigkeit bekommt. Es gibt andere Menschen, die haben dafür auch Kritik und sagen, die barocken Quellen sprechen oft von wesentlich kleineren Besetzungen. Sie selber haben mal die barocken Partituren in einem Interview als Skelette bezeichnet, die sie mit Fleisch und Blut und Leben füllen. Wie treu sind Sie denn den historischen Quellen gegenüber?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage natürlich, weil einerseits bin ich eine Musikerin, die wirklich das ganze Leben auch der Forschung dieser Musik und der historischen Aufführungspraxis gewidmet hat. Ja. Auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt davon, dass es so viele Fragen noch immer gibt und auch immer geben wird, wie das Klangbild wirklich war damals. Ja. Also stellen Sie sich nur mal die Stimmen vor. Wir haben Beschreibungen von Sängern oder Stimmlagen oder Solisten aus der damaligen Zeit, die aufgeschrieben wurden. Ja. Nur gehört hat die niemand, ja, und wird auch nicht jemand hören.
Wir haben leider keine Aufnahmen, ja.
Keine Aufnahmen, ja. Und das Gleiche gilt natürlich für Instrumente, wobei bei den Instrumenten man sagen muss, man kann sich da noch etwas näher heranarbeiten, weil sie ja Instrumente aus Museen kopieren können und da relativ dicht an einen Klang herankommen können. Allerdings weiß jeder, der schon mal Originalinstrumente in der Hand hatte, dass eigentlich unsere Kopien schon relativ anders klingen. Ja? Da gibt es ganz viele Parametren, die heute nicht mehr berücksichtigt werden und auch nicht mehr uns wichtig sind. Also ich spreche zum Beispiel von den Saiten. Ja? Die Saitenqualität, natürlich spielen die Streicher auf Darmsaiten, ja, mit Bögen etc. Aber allein hier sagt man, dass die Tatsache, dass die Schafe damals biologisches Gras gegessen haben und wahrscheinlich war die Saitenqualität viel besser und hat auch sehr anders geklungen. Ja.
Das war alles auch viel handwerklicher hergestellt, ja, natürlich.
Absolut handwerklich hergestellt, und wir behelfen uns jetzt vor allem bei den lauten Instrumenten und bei den Harfeninstrumenten, wir behelfen uns auch moderner Materialien. Ja, also wir spielen nicht alle auf Darmsaiten, die irgendwie historisch hergestellt waren, weil
unglaublich
das
ist unglaublich empfindlich.
Empfindlich, ja. und teuer, und sie reißen sehr schnell. Ja. Also das heißt, wir machen da schon sehr viel Kompromisse. Das heißt, eigentlich sind unsere Instrumente so und so Imitationen des Klanges. Ja. Und bei den Sängern ist es nochmal ganz anders. Also viele Stimmlagen, heute ist en vogue die Stimmlage des Countertenors. Ja. Aber ob es einen Countertenor in der damaligen Zeit jemals überhaupt gegeben hat, ist eigentlich sehr fraglich. Ja?
Also
es gab natürlich die Kastraten, ja. Aber wenn Sie sich die sogenannte Altlage anschauen im 17. Jahrhundert, dann sind das eigentlich hohe Tenorstimmen gewesen, ja, und keine Countertenöre. Ja? Und das ist auch eine moderne Erfindung unserer Zeit. Ja? Also diese Imitation von den Kastraten, die heute durch die Countertenöre stattfindet. Ja? Nun möchte ich das aber nicht werten, ja. Wir haben im 20. Jahrhundert eine neue Musiksparte kreiert, die auf historischer Aufführungspraxis basiert. Ja. Aber ich denke, dass keiner wirklich für sich behaupten kann, dass er genau weiß, wie das geklungen hat. Das ist Unsinn. Ja. Und man hört es auch ganz deutlich an der Entwicklung der alten Musik. Also Sie können die Einspielungen, sagen wir mal, seit den 50er Jahren bis heute von Komponisten wie Händel und Monteverdi vergleichen. Alle 10 Jahre gibt es eine neue Ästhetik, ja. Das heißt, es entwickelt sich auch ständig. Es hängt dann immer zusammen mit neuen Erkenntnissen oder neuen Talenten auch, die geboren werden, die eine andere Meinung haben, die eine andere Ästhetik wieder reinbringen, oder neue Stimmen, die andere Stücke singen können heutzutage, die vor 30 Jahren noch nicht möglich waren zum Beispiel.
Ja. Was ist Ihnen denn dann wichtig, gerade im Umgang mit den Quellen und wie Sie dieses Wissen in unsere Zeit transportieren und mit der Musik verbinden?
Mir ist erstmal wichtig, dass ich alles, was es zu wissen gibt, weiß. Ja? Ich denke, ohne das ist es reine Erfindung und das ist auch nicht der Weg, den ich gehen möchte oder den ich gewählt habe, ganz und gar nicht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo in den Quellen nichts mehr zu forschen ist oder wo wir das ganze Repertoire wirklich gut kennen und wo wir die Verzierungspraxis studiert haben, ja, dann gibt es natürlich den künstlerischen Input, der heute wichtig ist. Ja. Wir sind keine Restauratoren von alten Gemälden, ja, wir sind selber Maler, wenn ich das jetzt mit einer anderen Sparte übertrage.
Die Musik zum Klingen, und ja, zwar jetzt.
Also alte Musik gibt es ja nicht, es gibt nur heutige Musik. Musik entsteht ja im Moment, ja. Das heißt, sie wird von den heutigen Musikern aufgeführt. Und je mehr Improvisation sie natürlich reinbringen in die alte Musik, desto persönlicher wird das Ganze, ja. Weil sie ja nicht nur Interpret sind, sondern sie sind einfach sehr kreativ auf der Bühne. Sie kommunizieren ihre Musik, ja. Und ich vergleiche das gerne mit dem Erlernen einer Sprache, ja. Wenn man das Gefühl hat, man hat diese musikalische Sprache jetzt beispielsweise des 17. Jahrhunderts relativ gut integriert, kann man anfangen, selber zu kommunizieren. Ja? Wenn Sie das noch nicht integriert haben, können Sie auch nicht wirklich damit kommunizieren. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Altgriechisch sprechen. Ja? Dann studieren Sie erstmal alles, was es in den Büchern zu studieren gibt, nämlich die Grammatik und die Vokabeln. Bei der Aussprache werden Sie nie wissen, wie das wirklich geklungen hat. Ja? Und so ähnlich ist das in der alten Musik auch. Also wir studieren alles und irgendwann mal sagen wir, okay, aber ich möchte mich künstlerisch ausdrücken. Ja? Ich möchte frei sein, auch meine Musik zu leben und die Kunst zu leben und das mit dem Publikum heute zu kommunizieren und zu teilen. Ja.
Dafür ist unser nächstes Stück ein wunderbares Beispiel. Die Giacona Zefiro Torna von Claudio Monteverdi, gesungen hier von Nuria Rial und Filip Jaruski. Christina Pluha leitet das Ensemble L'Arpeggiata. Die Giacona Zefiro Torna von Claudio Monteverdi. Christina Pluha leitete das Ensemble L'Arpeggiata und die beiden Sänger waren Nuria Rial als Sopranistin und Filip Jaruski als Countertenor. Wenn man auf YouTube schaut, Frau Pluha, dann findet man ganz viele Videos von Ihnen. Was ist Ihnen wichtig in unserem Zeitalter der Online-Präsenz?
Sagen wir mal so, ich bin nicht 25 und ich bin auch nicht die Generation Instagram und Facebook wirklich. Man hat heutzutage natürlich eine gewisse Präsenz. Das ist interessant für mich. Es ist auch wichtig, denke ich, weil es gibt in vielen Ländern nicht die Möglichkeit, unsere CDs zu kaufen. Ja, ich höre oft, wenn wir Konzertreisen haben, dass sich das Publikum dort einfach die CDs auf YouTube anhört oder unsere Videos auf YouTube anhört. Also es ist eigentlich ein gratis Weg, um die Musik unter die Leute zu bringen. Das ist natürlich für einen Künstler extrem zwiespältig im Zeitalter von Spotify, weil sich die alte Musik dadurch auch sehr verändert. Ja? Also wenn die großen Plattenfirmen jetzt versuchen, auf Spotify so viele Klicks wie in der Popmusik zu bekommen, verändert sich automatisch auch was. Ja? Ich komme aus einer anderen Generation, also wie ich angefangen habe, wie gesagt, in den 90er Jahren mit vielen Ensembles zu arbeiten, gab es eine Unzahl von kleinen Labels, die alte Musikaufnahmen aufgenommen haben. Und diese Labels haben auch sehr, sehr spezialisierte Programme aufgenommen. Ja. Es war damals als Erfolg angesehen, 1000 Stück von einer CD zu verkaufen, war schon ein Erfolg damals. Ja.
Ist auch immer noch.
Naja, also nicht mehr wirklich, weil seit circa 20 Jahren haben wir uns auch richtig in die Richtung Star-System in der alten Musik bewegt, ja, und natürlich auch mit den CD-Aufnahmen. Ich habe nie im Blick gehabt, wie viele CDs wir verkaufen, aber auch unsere CDs haben sich fast alle über 50.000 Stück verkauft, ja, was natürlich erfreulich ist einerseits, ja, Aber es gibt auch Nachteile natürlich dadurch, dass sehr viel Druck jetzt da ist, dass die alten Musik-CDs sich auch wirklich gut verkaufen müssen und dass gewisse Programme dann eigentlich keine Chance mehr haben, eingespielt zu werden. Ja, das, also es ist eine sehr komplexe Frage natürlich.
Ich staune trotzdem immer wieder, wie viele CDs jeden Monat auf meinen Tisch kommen mit unbekanntem Repertoire, oft auch unbekannten Künstlern, jungen Künstlern. Und trotzdem sehe ich natürlich auch, dass es zur CD dann immer ein Video geben muss und immer irgendwie eine Online-Präsenz. Ja. Und das ist für viele Musiker wahrscheinlich einfach eine Doppelbelastung und einerseits eine Chance, bekannt zu werden und, wie Sie sagen, es größeren Kreisen auch zu erlauben, Zugang zu haben.
Die Welt ist einfach dabei, sich so extrem zu verändern und das sehen wir natürlich auch in der Klassik und auf dem CD-Markt extrem, ja. Das ist wiederum ein sehr, sehr komplexes Thema, aber erstmal ist die Musik überall verfügbar heutzutage, ja. Also Sie können für 9,90 Euro, ich weiß nicht, 100.000 Titel anhören.
Ja.
Das ist unglaublich, ja. Sie können sich auf YouTube alles gratis anhören, ja. Das ist auch unglaublich. Das heißt, eine CD ist heute ein Sammelstück wie ein Buch, ja, für ein gewisses Publikum. Das junge Publikum hat heute keinen CD-Spieler mehr. Ja, die hören sich
kaum
das auf dem Handy,
ja.
Und auf dem Computer haben sie keine eingebauten CDs mehr, ja. Also, das ist wirklich eine rasante Entwicklung, die wirklich unglaublich ist. Was ich dabei beobachte, was positiv ist, ist das Konzertpublikum, aber das Live-Konzert mehr zu schätzen weiß, denke ich, durch diese ständige Verfügbarkeit von Musik. Ich empfinde es so, dass die Leute es heute wirklich als Privileg empfinden, in ein Live-Konzert zu gehen und diesen Moment, diesen einzigartigen Moment mit den Musikern zu teilen. Und das finde ich an dieser Entwicklung dann wieder sehr positiv. Also es gibt sehr viele Leute, die zu unseren Konzerten reisen und wo ich wirklich spüre, die kommen, um einen einzigartigen Moment mit uns zu teilen. Ja, und das ist nicht etwas, was man auf YouTube mit Millionen von Leuten teilt, sondern das ist wirklich nur dieser einzigartige Moment. Das ist das Positive vielleicht.
Vor ein paar Jahren sind Sie musikalisch nach Südamerika gewandert. Los Pájaros Perdidos heißt Ihre CD, Die verlorenen Vögel. Das ist so ein Multikulti-Programm mit ganz unterschiedlichen Musiken aus Südamerika. Bedeutet das für Sie zunächst mal, dass Sie in diese Länder reisen oder auf diesen Kontinent sich reisend umschauen? Oder wie kommen solche Programme zustande?
In den letzten 20 Jahren habe ich immer mich sehr bemüht, eine Mischung zu finden zwischen reinen alten Musikprogrammen, ja, sagen wir mal jetzt Kapsberger, Landi, Rossi, Monteverdi, etc., Cavalieri, alle die Werke, die wir aufgenommen haben. Und daneben waren auch immer sehr freie Programme, ja. Bei diesen CDs und diesen Projekten ging es mir um zwei Sachen. Also erstmal um das Thema Improvisation, was wir schon angesprochen haben. Denn von diesen Musikern konnten wir immer sehr, sehr viel lernen für unsere eigene Improvisation, ja. Nämlich nicht die musikalische Sprache, sondern einfach die Kunst des Improvisierens, ja.
Also Sie hatten dann auch immer Gäste dabei.
Ja. Bei der CD Mediterraneo hatten wir türkische, griechische, portugiesische Musiker, ja, die alle diese lautenartigen Instrumente spielten, also die Cousins sozusagen von unseren Instrumenten. Und bei der südamerikanischen CD war die Idee genau die gleiche. Eigentlich eine Fortsetzung von der Tarantella-CD. Es gibt da Instrumente, die es teilweise in den Museen gibt aus dem 17. Jahrhundert, aber die trotzdem noch lebendige Instrumente in der traditionellen Musik in Süditalien sind. Ne? Südamerika ist natürlich ein hochinteressantes Pool für jemanden, der Lauten, Gitarren und Harfen spielt, weil die Instrumente, die damals von Spanien nach Südamerika ausgewandert sind, haben sich quasi nicht verändert. Ja? Also die südamerikanische Harfe sieht aus wie eine Renaissance-Harfe aus dem 16. Jahrhundert. Ja?
Da geht Ihnen das Herz auf.
Ja, richtig. Und das Gleiche gilt für Instrumente, zum Beispiel ein Quattro. Das ist quasi das Gleiche wie eine Renaissance-Gitarre aus dem 16. Jahrhundert, ja, Spanien. Und diese ganzen Parallelen waren natürlich nicht spannend zu erforschen. Und das Gleiche gilt auch für viele harmonische Grundstrukturen von Stücken, ja. Wir hatten vorhin eine Chacona gehört. Die Chacona ist ein Stück, die aus Südamerika zurück nach Europa gekommen ist. Der Tanz, der sich in Südamerika entwickelt hat und dann den Weg in die höfische Musik hier in Europa gefunden hatte. Da gibt es ganz viele andere Stücke noch, zum Beispiel die Folia auch. Das ist auch so ein Stück, das in Südamerika mit den von Spanien gebrachten Instrumenten wieder zurück nach Europa kam und so. Also diese Querverbindungen zwischen Südamerika und der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts ist extrem spannend für mich, ja. Und das war mir ein großes Bedürfnis, dieses Projekt zu machen, natürlich, weil es einfach so viele schöne Parallelen gibt und etwas gibt, was ich gern das lebendige Barock nenne in verschiedenen Musikkulturen. Ne?
Das ist ja wunderbar dann auch, wie sich die traditionellen südamerikanischen Instrumente mischen mit den Instrumenten, die sie mitbringen, oder? Das funktioniert einfach wunderbar.
Es funktioniert mit den südamerikanischen Instrumenten, es funktioniert aber auch mit vielen anderen Instrumenten. Also ein Kanun und eine griechische Laute mischt sich auch wunderbar mit unseren Instrumenten. Man spürt einfach diese Verwandtschaft, ja, und auch die Seelenverwandtschaft zwischen den Instrumenten. Ja. Die Bauweisen und die Klänge haben sich nicht wesentlich verändert. Ja. Im Gegensatz zu den modernen Orchesterinstrumenten, ja, die so viel lauter und so viel fester im Klang sind als diese ganzen traditionellen Instrumente, wo man einfach noch immer diese Verwandtschaft spürt, richtig.
Für solche Programme sind Sie viel unterwegs. Sie forschen vor Ort, Sie forschen in Bibliotheken. Sie reisen natürlich mit diesen Programmen auch sehr viel rum. Sie verbringen danach viel Zeit im Studio. Ich stelle mir vor, das ist oft auch ein Leben aus Koffern auf der Schiene, in der Luft. Bleibt bei alledem Zeit für ein Privatleben?
Nicht wirklich, nein. Das kann ich ganz ehrlich beantworten. Das ist sehr, sehr schwierig zu kombinieren. Da bin ich bei weitem nicht die einzige Musikerin und Künstlerin, der so geht. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also es gibt natürlich den Beruf des Musikers, der im Orchester spielt und in einer Stadt wohnt und in einer Stadt spielt. Das gibt's natürlich auch. Oder unterrichtet, ja. Aber in der freien Szene, in der sich die alte Musik auch bewegt, gibt es das nicht. Das heißt, wir müssen, um arbeiten zu können, sehr, sehr viel herumreisen und um auch Forschungsarbeit zu betreiben, wie Sie sagen. Das heißt, man ist wirklich extrem viel unterwegs und sehr, sehr wenig zu Hause. Ja.
Wie erden Sie sich denn?
Ich bin in der Musik zu Hause. Ja. Also die wichtigen Momente, trotz aller Arbeit, die das Ganze bedeutet und oft mühseliger Arbeit, auch das Ganze zu organisieren und auf die Beine zu stellen, bin ich überzeugt, dass es eine sehr, sehr wichtige Arbeit ist, ja, weil es eine völlig andere Arbeit ist als ein staatliches Orchester, sage ich mal so. Ich meine, Orchester leistet extrem viel auch auf eine völlig andere Art und Weise. Aber diese kreative Freiheit, die wir haben in unserer Welt, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und dafür nehme ich auch diese ganze Arbeit und diese Mühen in Kauf, weil die wirklich wichtigen und besonderen Instrumente sind für uns, wenn wir auf der Bühne stehen, mit den Musikern diese Musik teilen, ja. Und natürlich mit dem Publikum, das uns für diesen Moment dann auch besucht hat und mit uns das sozusagen feiert. Dafür leben wir alle, ja.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar.
Wir hörten das Stück Pajarillo aus Venezuela, gesungen von Luciana Mancini und gespielt vom Ensemble Arpeggiata unter der Leitung von mir selber, Christina Pluha.
Frau Pluha, wir haben schon drüber gesprochen, ich würde es gerne noch ausweiten. Was bedeutet für Sie Freiheit?
Meine eigenen Entscheidungen nehmen zu dürfen, das ist mir etwas, was mir sehr wichtig ist. Natürlich ist es ein Privileg, auch in Freiheit leben, arbeiten und musizieren zu können. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich das große Privileg, für das ich dankbar bin in meinem Leben, kann ich sagen. Aufgewachsen in einer Zeit, in der Frieden herrscht, in der wir auswählen konnten, welchen Beruf wir ergreifen möchten, im Ausland Musik studieren zu dürfen, in Europa sich frei bewegen zu dürfen, in Frankreich wohnen zu dürfen, ohne dass es irgendein Problem ist. Also alle diese Sachen haben dazu beigetragen, dass die alte Musikbewegung auch so stark wurde, neben natürlich den musikalischen Qualitäten natürlich, aber ja, und dann ist natürlich eine privilegierte Situation, wenn man sein eigenes Ensemble hat, wunderbar, eignet sich wunderbar dafür, dass man wirklich auch diese Freiheit auskosten darf, seine Programme zu gestalten, seine eigenen Musiker auszuwählen und die Musik nach seinem eigenen Geschmack zu machen. Das sind alles wirklich ganz, ganz große Privilegien, die mir sehr wichtig sind.
Händel goes wild. Händel flippt aus, so könnte man es vielleicht übersetzen, oder Händel wird wild. So heißt ein CD-Programm, das Sie zusammengestellt haben mit Arien und Instrumentalstücken von Georg Friedrich Händel, in denen Sie so kleine oder auch größere Fenster eingebaut haben mit Platz für Improvisationen. Mit Beat unterlegt, manchmal mit Klavier, mit Schlagzeug, eine Klarinette ist oft dabei. Ist Ihnen denn ein normales Arienprogramm zu langweilig?
Nein, so kann man das überhaupt nicht sagen. Aber wir haben in unseren 20 Jahren Arbeit 3 Projekte gemacht, die auch Jazzmusiker mit einbezogen haben. Das allererste Projekt in dieser Art war das Projekt All'Improviso, das haben wir 2003 aufgenommen. Dann gab es das Projekt Purcell, Improvisationen auf Musik von Henry Purcell. Und dann gab es das Projekt Händel Goes Wild. Also diese 3 CDs haben wir gemacht, diese 3 Projekte, wo wir Jazzmusiker mit einbezogen haben. Dafür werden wir natürlich auch sehr oft kritisiert, weil das natürlich auch sehr weit geht, wenn man alte Musik und Jazz miteinander kombiniert. Und leider werde ich auch oft einfach auf diese Art von Projekten heruntergestuft, sagen wir mal so. Ich bin diejenige, die nur Jazz macht in der alten Musik, dem ist bei weitem nicht so. Wir haben ganz bewusst diese 3 Projekte gemacht, weil ich finde einfach, dass sich der Spirit von der alten Musik und dem Jazz einfach sehr gut verbinden. Ja. Was nicht heißt, dass wir generell alte Musik und Jazz verbinden müssen, um zu improvisieren. Also wir improvisieren in 2 verschiedenen Sprachen. Wenn wir eingeladene Jazzmusiker haben, dann improvisieren natürlich die Jazzmusiker in ihrer Sprache und wir improvisieren in unserer Sprache. Und es ist für mich unglaublich spannend zu erfahren, was sich ein Jazzmusiker auf der gleichen Basslinie vorstellen kann, als wir in der alten Musik, ja. Ich denke, dass es auch sehr spannend für das Publikum ist, ja. Also, der gleiche Anhaltspunkt, die gleichen Harmonien, etwas verändert, ja. Das Timing etwas verändert und plötzlich sind sie in einer völlig anderen Welt, ja. Aber die Basis, die damals geschaffen wurde von den Komponisten, die ich eben gewählt habe zum Improvisieren, die beinhaltet diese mögliche Freiheit, ja.
Also diese gehenden Bässe, die man oft hat bei Händel, die harmonischen Strukturen, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten und sehr viele Punkte, an denen beides zusammentrifft und spannend dann doch auch, wenn es auseinanderdriftet.
Ja, das ist etwas, was sehr schwierig zu erklären ist, aber mir war immer wichtig bei unseren freien Projekten, dass wir einen Anhaltspunkt haben, einen musikalischen, an dem wir uns quasi wirklich orientieren können, ja. Ein Projekt, das Barockmusik des 17. Jahrhunderts und chinesische Musik verbindet, ja. Da haben sie ganz wenig wirkliche Anknüpfungspunkte, ja. Die Projekte, die ich gemacht habe, da habe ich wirklich ganz stark gespürt, dass es da eine gemeinsame Basis gibt, um mit 2 Sprachen miteinander zu kommunizieren, ja. Und das war mir bei diesen Projekten immer sehr wichtig.
Von Georg Friedrich Händel aus der Oper Rinaldo mit eingebauten Improvisationen. Valer Sabatus war der Countertenor, das Ensemble L'Arpeggiata spielte, gemeinsam mit verschiedenen Jazzmusikern und die Leitung hatte Christina Pluha. Frau Pluha, Sie haben dieses Projekt mehrfach auf Konzertbühnen gespielt, ich glaube in ganz Europa, und Sie haben es auf CD eingespielt. Wie gehen Sie denn da vor? Machen Sie erst die Reisen oder gehen Sie erst ins Studio?
Generell gehen wir erst ins Studio und machen dann die Konzerte. Ich finde, das Aufnehmen von CDs ist ein sehr, sehr anderer Prozess, ein künstlerischer Prozess, als Konzertreisen zu machen. Die Abgeschiedenheit des Studios ist auch immer sehr wichtig für die Kreation von neuen Programmen. Ja? Also, dass man das nicht sofort sozusagen vor lebendigem Publikum präsentiert, sondern erstmal vor dem Mikrofon kreiert und sehr viel ausprobiert. Und
so eine Laborsituation. Hast du einfach mal verschiedene Fassungen probiert?
Ja, man kann sich das wirklich wie einen hermetischen Raum vorstellen, in dem die Musik passiert und in dem Musik kreiert wird. Natürlich ist da ein Mikrofon dabei, aber bis man da hinkommt, um das dann zu veröffentlichen, da sind ja sehr viele Prozesse involviert.
Wie viel Zeit lassen Sie sich dann im Studio? Reichen da 3-4 Tage oder brauchen Sie mehr?
Wir nehmen die Zeit, die nötig ist. Es ist auch so, dass ich die CD selber produziere erstmal. Das heißt, ich entscheide selber ganz frei, wie viel Zeit ich eigentlich brauche für eine Aufnahme. Das ist auch ein großes Privileg, das ich mir langsam erarbeitet habe.
Jetzt gerade bei Händel haben Sie so einen Richtwert?
Ja. Naja, der Händel, der ging relativ schnell. Also da haben wir, glaube ich, 5 Tage aufgenommen. Was dann extrem langwierig ist, ist das Schneiden. Da ziehe ich mich dann wirklich in Klausur zurück mit meiner Tontechnikerin. Und das dauert auch sehr, 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 sehr lange, bis das Resultat dann da ist. Das mache ich alles selber. Diese Arbeit gebe ich auch nicht ab. Wir nehmen ja auch nur mit 2 Mikrofonen auf. Das heißt, es wird quasi live aufgenommen. Mhm. Ja, es ist nicht so wie ein Popsong wird ja nicht live aufgenommen,
da haben Sie. Sondern auf mehreren Spuren.
Auf mehreren Spuren,
und in verschiedenen
genau,
Zimmern oft auch.
In verschiedenen Zimmern oder sogar in verschiedenen Momenten, ja, da wird erstmal das gemacht und dann kommt das Instrument drüber und so weiter. Und die nehmen auch sehr viel Zeit, um das zu produzieren, aber nicht unbedingt in einem Raum zusammen, ja. Und in der alten Musik, unsere Arbeitsweise ist einfach, dass wir das zusammen in einem Raum kreieren. Was dann aber auch heißt, zum Beispiel, wenn ein Instrument sich verspielt hat, ja, dann können Sie den ganzen Take nicht nehmen, ja. Vor allem, wenn sehr viel Improvisation im Spiel ist, ist das Schneiden eine sehr langwierige Angelegenheit, die sehr, sehr viel Können und Fingerspitzengefühl benötigt und die auch Interpretation ist, ganz einfach, ja. Also, die Auswahl ist Interpretation. Ja, und, das beschäftigt mich auch immer sehr, sehr lange, bis ich dann die endgültige Fassung habe, die ich dann dem Publikum vorstelle.
Das Publikum dann im Saal, wie reagiert das denn auf solche Improvisationsprogramme, in denen noch mehr im Moment passiert als vielleicht bei notierter Musik?
Ja, also ich habe nur gute Erfahrungen. Ja. Ich glaube, das Erste, was das Publikum anspricht, ist das hohe Niveau aller Musiker, die ich immer versuche zu vereinen in solchen Programmen. Egal aus welcher Sparte sie kommen, man hört einfach extrem viel Virtuosität und extrem viel Spielfreudigkeit und es ist ein Feuerwerk auf der Bühne und die Leute sind davon fasziniert in der Regel. Also wir haben also einen großen Erfolg gefeiert mit diesem Programm Händel Goes Wild überall, aber auch mit vielen anderen Programmen, wo die Leute erstmal total überrascht sind, was da alles passieren kann auf der Bühne bei der sogenannten alten Musik.
Jetzt haben wir sozusagen einen Beweis in Anführungsstrichen, wie sehr das Publikum mitgeht bei Ihren Konzerten. Ich habe rausgesucht einen Live-Mitschnitt von den Ludwigsburger Schlossfestspielen, nicht von Händel, sondern von einem traditionellen italienischen Lied, Pizzica di San Vito. Das war eine Zugabe, die Sie damals im Konzert gegeben haben. Wir senden jetzt mal die Zugabe in der Mitte unserer Sendung. Yeah. 3 Sängerinnen und Sänger sind auf der Bühne, Raquel Anduessa, Vincenzo Capezzuto und Philippe Jauski. Mit allen diesen Musikern haben Sie viel Projekte gemacht. L'Arpeggiata begleitet unter Ihrer Leitung, Christina Pluha. Und man hört in der Aufnahme diese unglaubliche sprühende Lebendigkeit. Gleichzeitig war es eine Herausforderung für das Technikteam, das aufzunehmen, denn man hört, dass die Sänger über die Bühne tanzen, während sie da singen.
Genau. Ja, also bei den Zugaben, dann kommt dann noch mehr Spontanität zum Vorschein als im Konzert selber und da erlauben wir uns auch manchmal Späßchen.
Thank you.
großer Spielfreude und auch mit der Freude des Publikums gespielt. War das eine Pizzica di San Vito mit den Sängerinnen und Sängern Raquel Anduesa, Vincenzo Capezzuto, Philippe Jaruski und dem Ensemble L'Arpeggiata. Die Leitung hatte Christina Pluha, heute Gast in SR2 zur Person. Frau Pluha, jetzt als nächstes haben wir einen Fragenhagel für Sie. Zwei Handvoll Entweder-Oder-Fragen. Sie entscheiden sich prestissimo, okay?
Okay.
Konzertsaal oder Kirche?
Konzertsaal.
Kammermusik oder große Besetzung?
Beides.
Studio oder Live-Konzert?
Beides.
Kino oder Theater?
Kino.
Opernbesuch oder selber singen?
Selber singen.
Meer oder Berge?
Beides.
Italien oder Frankreich?
Beides. Ich liebe beides.
Und von der Musik?
Italien.
Auto oder Bahn?
Ich habe keinen Führerschein.
Zelt oder Hotel?
Oh Gott, kein Zelt, um Gottes Willen, Hotel.
Wandern oder Fitnessstudio?
Beides.
Altbau oder Neubau?
Altbau.
High Heels oder Turnschuhe?
Turnschuhe.
Tofu oder Wiener Schnitzel?
Kommt ganz drauf an, auch gern beides.
Schokolade oder Chips?
Chips.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Bach oder Händel?
Bach.
Monteverdi oder Beethoven?
Monteverdi.
Frau Pluha, Sie arbeiten viel mit Sängern zusammen und Sängerinnen, deren Stimmen sehr individuell sind. Besonders finde ich bei den Männerstimmen, Vincenzo Capezzuto haben wir vorhin gehört, den Tenor Marco Beasley, der auch gerne mit dem Reibeisenfaktor in seiner Stimme arbeitet. Sie haben viel mit Philippe Jaruski zusammen gemacht, arbeiten immer noch viel mit ihm zusammen. Und Sie haben ihn, glaube ich, schon entdeckt, als er in Deutschland noch fast ein Unbekannter war, was sich inzwischen ganz mächtig geändert hat. Was braucht denn eine Stimme, damit Sie sie interessant finden?
Also ich habe eine große Leidenschaft für die menschliche Stimme und es interessiert mich auch ungemein der Aspekt, wie verschieden die menschliche Stimme gebraucht werden kann in den verschiedenen Musikstilen, ja. Der Bel Canto und die klassische Ausbildung ist eine Art, die menschliche Stimme zu gebrauchen, aber daneben gibt es 100 andere Arten und so verschiedene Arten auch, die menschliche Stimme schön klingen zu lassen oder klingen zu lassen. In der Arbeit zum Repertoire des 17. Jahrhunderts entdeckt man sehr schnell, dass die moderne Einteilung in Sopran, Alt, Tenor und Bass mit nicht mehr übereinander stimmt, wie die heutige sozusagen Sparteneinteilung der verschiedenen Stimmen ist. Ja, also das gab es alles nicht. Ein Sopran des 17. Jahrhunderts, ein Monteverdi-Sopran ist in der Lage des Mezzosoprans. Ja. Ein Alt ist ein großes Mysterium, was wir schon vorgesagt haben. Also es war wahrscheinlich höchstwahrscheinlich kein Countertenor, sondern eine Altstimme, ähnlich zu Vincenzo Capezzuto beispielsweise. Ja. Ein Tenor, wie beispielsweise Monteverdis Orfeo, ist in der tiefen Lage des Tenors angesiedelt, also eigentlich zwischen Tenor und Bariton. Und das große Mysterium ist auch der Bass, weil die Stücke, die man für Bass im 17. Jahrhundert findet, gehen vom tiefen C bis zum hohen G. Also es sind ein Riesenambitus und waren oft sehr, sehr virtuose Stücke für den Bass auch geschrieben worden. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es eine sehr agile Art war zu singen, sehr schnelle, virtuose Art. Und von daher habe ich in meiner Arbeit auch immer versucht, sehr spezielle Klangfarben zu suchen. Ja. Mich interessieren alle möglichen Arten von Stimmen, mich interessiert aber auch immer sehr die künstlerische Persönlichkeit, die dahinter steht und der Interpret. Und oftmals ist es so, dass ich in meinen Projekten erstmal die Stimme aussuche und dann für die Stimme das Repertoire suche. Ja. Also da arbeite ich wirklich sehr, sehr verkehrt.
Also Sie schauen, welcher Sänger oder welche Sängerin in Frage käme zunächst mal?
Ich frage zum Beispiel einen Sänger wie Jaruski an oder andere Sänger und wenn die Lust haben, bei dem Projekt mitzumachen, suche ich dann ganz konsequent Stücke raus, von denen ich glaube, dass sie gut zu der jeweiligen Sängerpersönlichkeit passen. Also das habe ich auch bei unserer letzten CD, Rossi-CD, sehr konsequent so gemacht, wo ich sehr viele verschiedene Stimmen involvierend habe und wo ich wirklich die Stücke dann nach den Stimmen ausgesucht habe und nicht umgekehrt. Also ich suche nicht zuerst die Stücke aus und mache dann einen Cast, ja, wie das die meisten Dirigenten machen, sondern ich fange das andersrum an. Und die Zusammenarbeit tatsächlich mit Philipp Scharouski, die ist schon sehr, sehr lange. Also ich kenne ihn seit 1999, da war er, glaube ich, 19 Jahre alt oder so. Hat aber damals schon wie ein Engel gesungen. Und wir haben tatsächlich sehr früh angefangen, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, sein erstes Konzert war 2003 mit uns. Das erste Konzert in Deutschland werde ich auch nicht vergessen. Das war in der Philharmonie in Köln 2007. Und da war er tatsächlich auch noch nicht sehr bekannt in Deutschland. Das ist in Deutschland erst nachher der große Erfolg gekommen. Auch bei den Sängern ist es mir sehr wichtig, dass ich wirklich sehr langfristig mit denen arbeite. Also ich habe natürlich ab und zu Sänger, die nur für ein Projekt kommen, aber ich mag es wirklich sehr, einen langen Weg mit Sängern zu gehen und die Arbeit zu vertiefen. Das finde ich sehr schön und wichtig.
Unser nächstes Stück stammt von Ihrer CD Via Crucis. Da singt Philipp Scharouski in einer Motette von Benedetto Ferrari, Queste pungente spine.
Das ist ein wunderschönes Stück auf einem Passacaglia-Bass. Es ist eigentlich das Lamento von der Maddalena, aber hier in dem Falle gesungen von Philipp Scharouski.
Und ein Passionsstück.
Genau, ja.
Denn die ganze CD enthält Musik zur Passion.
So ist es, ja.
Eine Laute ist zwar nicht wirklich laut, aber sie kann unheimlich viel Schwung in die Musik bringen. Zum Beispiel, wenn man sie in der Barockmusik als Bassinstrument einsetzt und mit entsprechender Werf in die Saiten greift. Diese beherzte Spielweise ist ein Markenzeichen der Lautenistin Christina Pluha, heute Gast in SWR 2 zur Person. Und sie war auch die Leiterin in dem Stück, das wir gerade gehört haben, von Benedetto Ferrari, Queste pungente spine. Der Countertenor war Philipp Scharouski und das Ensemble ist Christina Pluhas eigenes Ensemble L'Arpeggiata. Mediterraneo heißt ein Programm, Frau Pluha, das Sie vor ein paar Jahren auf die Bühne gebracht haben, auch auf CD eingespielt haben. Und das bewegt sich musikalisch entlang der Mittelmeerküste. Sie schreiben im Booklet, es ist eine klingende Reise ins Land der Olivenbäume. Wenn Sie so ein Programm zusammenstellen, sowohl für die Bühne als auch für die CD, was ist wichtig, damit das Ganze rund wird? Und zwar schon bunt, aber nicht zu bunt.
Ja, also man hat immer den Eindruck, das geht alles so einfach, wenn man das Resultat hört. Aber das ist natürlich gar nicht einfach. Ja, es ist nicht einfach, verschiedene Musikkulturen unter einen Hut zu bringen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kochrezept dafür gibt. Aber eins der wichtigen Elemente ist für mich, dass die eingeladenen Musiker, die eingeladenen Gäste sehr, sehr offen sind. Also wenn jemand keinen offenen Blick auf andere Musikrichtungen hat, ist das sehr schwierig zu vereinbaren. Ja, also man kann nicht einfach einen italienischen Straßenmusiker nehmen und den mit Barockmusik vereinbaren. Das geht nicht. Das Gleiche gilt aber auch für die Jazzmusiker oder für die Sänger. Je offener die Musiker sind und je besser sie auch sind, ja, desto einfacher ist es, einen gemeinsamen Nenner irgendwie zu finden und die Improvisationen gemeinsam zu gestalten. Einfach ist es nicht, also es kann auch nicht funktionieren, also bei uns hat es bis jetzt sehr gut funktioniert, Gott sei Dank, aber ich möchte das auch nicht verallgemeinern, weil ich höre auch oft alte Musikensembles heutzutage, die versuchen, das auch so zu machen und manchmal höre ich da auch ganz unglückliche Begegnungen, also das ist nicht gesagt, dass diese musikalischen Begegnungen dazu prädestiniert sind, wirklich zu funktionieren, ja, also das braucht extrem viel Fingerspitzengefühl.
Ja. Das heißt, Sie als Leiterin haben manchmal wahrscheinlich auch die Aufgabe, vor Ort mit Taktgefühl und Psychologie unterschiedlichste Traditionen und auch unterschiedlichste Mentalitäten wahrscheinlich zusammenzubringen, oder?
Unterschiedlichste Mentalitäten, oft auch in der Arbeitsweise, das ist richtig, ja. Interessanterweise gibt's oft eine nonverbale Kommunikation, die ganz selbstverständlich ist. Ja, das ist dann auch wieder sehr schön zu beobachten. Ich gebe also gern das Beispiel von den türkischen Musikern, die ich eingeladen habe, auf der CD Mediterraneo mitzuspielen. Die sprachen kein Englisch, die sprachen nur Türkisch und Arabisch.
Mhm. Und sind das Ihre Sprachen?
Ich konnte keine davon. Und leider auch der Agent sprach nur Türkisch, ja.
Okay.
Also es war ganz, ganz kompliziert, die überhaupt einzuladen, weil man braucht dann Visa, man muss die Flüge besprechen und so weiter. Und dann war ich also wirklich extrem gespannt, wie das dann wohl musikalisch sein wird, nachdem sozusagen die verbale Kommunikation extrem kompliziert war. Ich musste mit Google Translate die Mails übersetzen, ja, damit wir irgendwie kommunizieren konnten. Und dann kamen die beiden Musiker ins Studio, packten ihre Instrumente aus, setzten sich hin und es war völlig klar, dass wir sehr, sehr gut musikalisch kommunizieren konnten. Und das ist dann auch wieder eine extrem schöne Erfahrung, sowas, ja. Aber eine andere lustige Erfahrung mit den beiden Türken war dann auch, es stand im Vertrag drinnen, es müsste eine Whiskyflasche geben für die Aufnahme. Und das ist etwas, was ich bei meinen Musikern absolut nicht toleriere, dass irgendwie Alkohol im Spiel ist, wenn wir arbeiten. Und hatte natürlich extrem Angst, was dann passiert, wenn da eine Flasche Whisky da bei der Aufnahme zirkuliert. Das heißt, wir haben sie zuerst mal unterm Tisch versteckt, bis der Musiker sie dann entdeckte, hocherfreut, die Flasche aufschraubte, sie an den Mund setzte und direkt aus der Flasche die halbe Flasche ausgetrunken hat.
Und wie ging's danach?
Ja, dann setzte er sich wieder ins Studio rein und spielte noch besser als vorher. Was für mich ein Weltwunder war, weil das ist dann wirklich eine andere Art zu arbeiten, die wir in der Klassik überhaupt nicht kennen tatsächlich. Das war aber sehr lustig. Wir hörten ein Stück aus der Türkei mit dem Titel Hijaz Mandira, gespielt vom Ensemble Lahmacunla mit diversen Gästen aus der Türkei und Griechenland unter meiner Leitung und ich bin Christina Pluha.
Wenn man diese Musik hört, Frau Pluha, dann kann man kaum still sitzen bleiben, finde ich. Man möchte sich bewegen. Welche Bedeutung spielt denn der Tanz in Ihrer Herangehensweise an Musik generell?
Ja, also der Tanz spielt natürlich eine große Rolle in der Musik des 17. Jahrhunderts. Also das ist eine Stilrichtung, die absolut wichtig war und von den Komponisten natürlich auch immer wieder aufgegriffen wurde, um auch teilweise virtuose Stücke auf diesen Tanzrhythmen zu schreiben. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt in unserer Musik, ganz sicher.
Haben Sie sich mit historischem Tanz beschäftigt, auch im Studium?
Das gehörte zu unserer Ausbildung. In der Schola Cantorum wurde auch historischer Tanz unterrichtet. Es ging darum, den Musikern bewusst zu machen, welche Tempi und welche Schrittfolgen gefragt sind für die Tänze. Ja.
Und das ist wahrscheinlich extrem wichtig, wenn man zum Beispiel in Menuett oder eine Gigue oder so einen Tanz spielt, der zwar natürlich in der Kunstmusik der sogenannten stilisiert ist, aber trotzdem auf demselben Schwung beruht, oder?
Ja. Also ich fand das wirklich eine gute Idee, dass das Teil dieser Ausbildung war. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, wenn man das auch körperlich erfährt.
Ihre Projekte scheinen mir ganz oft von einer Art Weitwinkelperspektive auf die Kulturgeschichte inspiriert. Welche Rolle spielen denn für Sie die anderen Künste?
Die anderen Künste sind für mich immer Inspiration natürlich. Also gerade die Malerei dieser Zeit fand ich immer extrem inspirierend für unsere Musik auch. Also ich kann mich erinnern, dass wie wir die ersten Aufnahmen gemacht haben, also vor allem die CD Stefano Landi, da hatte ich ein Gemälde ausgewählt, das extrem farbenreich war. Und der Produzent damals fragte mich, ja, welcher Zusammenhang ist da jetzt mit der Musik? Weil es ein sakrales Thema auf dem Gemälde zu sehen und die Musik ist aber weltlich. Und ich sagte ihm, ich sehe einfach diese ganzen Klangfarben in diesem Bild, die ich mir vorstelle. Ja? Da war Silber, da war Gold, da waren alle die Paletten aller Farben drinnen. Und ich habe mir das wirklich so vorgestellt, dass die Musik genau so viele Farben haben sollte, wie dieses Gemälde da, dieses wunderbare.
Wenn Sie in einer fremden Stadt sind, gehen Sie dann ins Museum und schauen Sie sich Gemälde an?
Das mache ich sehr gerne, ja, ja, ja. Und natürlich mit Schwerpunkt auf 17. Jahrhundert. Und natürlich liebe ich es, nach Italien zu fahren und mich da inspirieren zu lassen. Also das ist wirklich ganz wichtig.
Ja. Meistens bleiben Sie ja musikalisch in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert. Wir haben schon drüber gesprochen, sehr gerne in Italien, kaum in Frankreich, oder?
Ja, ich habe wirklich eine ganz große Leidenschaft für die italienische Musik des 17. Jahrhunderts. Auch für die deutsche Musik, weil sie sehr von Italien beeinflusst ist. Natürlich auch für die spanische und englische Musik. Aber die französische Musik ist natürlich noch ein völlig anderer Stil, ja, der anfänglich auch sehr von Italien beeinflusst war. Also gerade jetzt mit der neuen CD Luigi Rossi, der ja in Frankreich eigentlich einen Stein ins Rollen gebracht hat, habe ich mich natürlich damit beschäftigt, mit dieser Zeit und mit den italienischen Komponisten in Frankreich. Aber meine Liebe gilt also eher diesen südländischen Musikstilen.
Entspricht das auch mehr Ihrem Temperament?
Auf jeden Fall.
Ja. Sie haben mir jetzt gerade Ihre neueste CD mitgebracht, die gerade erst erschienen ist. Musik von Luigi Rossi, ein Komponist aus Rom aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, der auch enge Beziehungen nach Frankreich hatte.
Luigi Rossi selber spielte die Barockharfe, so wie ich auch, und seine Frau war auch Harfenistin und sein Bruder auch. Und das ist sehr, sehr besonders, weil es gab nicht sehr viele Leute, die diese Trippelharfe zu der damaligen Zeit spielten. Also, dass das wirklich so eine Harfenistenfamilie war, ist natürlich sehr speziell. Und von daher habe ich mich also schon seit vielen, vielen Jahren mit diesem Komponisten auch immer wieder beschäftigt. Aber er war auch Sänger und hat extrem viel Vokalmusik gespielt, wunderbare Kantaten und zwei wunderschöne Opern. Er hat so viel wunderschöne Musik gespielt, die wirklich größtenteils völlig unbekannt ist heute noch. Ja? Und ja, und da präsentieren wir zum ersten Mal auch viele Stücke, die noch nie eingespielt wurden.
Wie viel Zeit haben Sie dafür in der Bibliothek verbracht?
Sehr, sehr viel. Also das ist wirklich jahrelange Arbeit. Ja. Ja. Und dazu kann ich auch eine schöne Geschichte erzählen, also wie ich das erste Projekt erforscht habe. Sagen wir mal, ich habe angefangen vor 20 Jahren vielleicht diese Musik zu erforschen. Oder noch länger. Aber da musste man natürlich persönlich in die Bibliotheken reisen. Und ein Großteil seiner Musik liegt beispielsweise in der Bibliotheca Vaticana in Rom. Ne? Um da reinzukommen, da müssen Sie erst bei der Schweizer Garde vorbei ansuchen, dass Sie da rein dürfen. Dann gibt's einen Lesesaal, der so groß ist, wie Sie das noch nie gesehen haben. Der ist 2000 Quadratmeter groß. Also bis Sie da mal den Katalog finden, vergeht also auch schon sehr viel Zeit. Dann in Italien war es extrem kompliziert, diese Manuskripte dann auch in die Hand zu bekommen und einzusehen und Kopien davon zu bekommen, ganz zu schweigen. Meine ganze Wohnung ist voll mit Kopien aus der Bibliotheca Vaticana.
Wenn Sie also, schon mal da waren, ja, genau. Haben Sie sich versorgt.
Genau. Während, wie ich da jetzt das Nachfolgeprojekt, also CD2 und CD3, dann vorbereitet habe, konnte ich feststellen, dass eigentlich alles bereits online ist.
Ja, das ist ein Riesenwandel, oder? Man hat unglaublich viel mehr Zugriff auf Quellen.
Das ist wirklich unglaublich, ja.
Und das ist natürlich für jemanden wie Sie, die Sie so viel sich umschauen, rechts, links und überall in der Musikgeschichte, auch eine Riesenerleichterung.
Einerseits eine Riesenerleichterung natürlich, aber andererseits möchte ich allen Leuten, die interessiert sind, Forschung zu treiben und Musikstücke zu suchen, auch dazu raten, da auch mal persönlich hinzugehen, weil diese Erlebnisse, die ich damals hatte, die sind auch mir heute einfach noch immer so präsent. Ja, das ist was völlig anderes, als vom Computer irgendwelche Manuskripte anzugucken.
Ja, ja, auch das Papier in der Hand zu halten, das mal durchzublättern.
Nicht nur das, es war eben das Ganze, ja, so die Atmosphäre der Stadt, die Energie der Stadt, ja, den Cappuccino, den Sie vorher trinken, die Menschen, wie sie aussehen, wie sie sprechen, welche Energie sie haben. Und dann gehen Sie da rein und Sie halten wirklich das originale Manuskript in der Hand. Das ist ein völlig anderes Erlebnis. Und natürlich ist es so viel einfacher heute, ist klar, aber man sollte eigentlich mal beides gemacht haben. Dopo lungo benare, gesungen von Jakob Orlinski, ein Stück von Luigi Rossi. Gespielt mit dem Ensemble L'Arpeggiata unter der Leitung von mir selber, Christina Blucher.
Die heute Gast war in SWR 2 zur Person. Die CD hat den Doppeltitel La Lyra d'Orfeo und Arpa Davidica. Es sind insgesamt 3 CDs mit wunderschöner Musik von Luigi Rossi. Sie können die Sendung wie immer nachhören über die SWR 2 App oder auf unserer Website swr2.de. Dort sind auch alle Musiktitel nochmal aufgelistet. Hier im Programm geht es gleich weiter mit den Nachrichten, anschließend SWR 2 lesenswert. Ich bin Doris Bleich und bedanke mich herzlich bei Christina Plua fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.